So, liebe Leute, nehmen wir hier doch mal Folge 165 oder so von Tischlein deck dich auf. Ich begrüße euch, ich bin Simon am Mikrofon und bin mir nicht mehr sicher, bei welcher Episodenausgabenzahl wir hier sind, aber das soll der Podcast-Lust keinen Abbruch tun. Es sind schon wieder 10 Episoden vergangen seit dieser letzten Episode, wo ich auch mal was davor rauchte. Wie auch heute, das will ich zu Protokoll geben, einfach um hier klar zu sein, klar und zumindest nüchtern, also das zu protokollieren, was einfach mein Geistesinhalt und meine geistige Prävalenz ist, meine Inklination, assoziative Art, die sich daraus ergeben und vielleicht begünstigen. Jedenfalls war diese Folge 155, ja, das war doch eine Knallerfolge, ne? Nur, dass da so gezischt hat in meinem Mikrofon und geknackt, ja, das Mikro, das hatte da wieder diese Probleme, aber okay, war es ja nicht so gravierend, diese anderen Folgen von draußen da auf den Wiesen, damals bei meinem Opa, die waren ja noch deutlich schlechter von der Tonqualität, oh je, also das ist ja echt. Ja, diese Folge publizierte ich jetzt nur raus. Die letzten da aus dem Urlaub bei meinem Opa auf den Wiesen und so auf dem Weinberg. Und das ist schon beschämend, bedrückend, teilweise die Audioqualität. Das versteht sich ja, dass das natürlich einem qualitätsbewussten Podcaster auf den Magen schlägt oder an die Nieren geht, da, wenn er sein Produkt solchen Mängel ausgesetzt sieht. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil das mit dem Produkt ist immer ein Punkt, der mich einengt und versklavt, wie ich mal sagte in Table Set Yourself Nummer 8. Production und Product. Und wenn da also solche Mängel auftreten, dann will ich die rigoros bekämpfen oder jedenfalls ausräumen. Nach und nach. Ja, es waren jetzt einige Folgen mit so schlechter Qualität angefangen mit, weiß gar nicht, Folge 152, da Carrijon, da war es teilweise so, ich bin auch gelaufen, da das Gras gelatscht und ja, hatte einfach das nicht im Schirm und so, auf dem Schirm, dass jedenfalls mein Mikro gar nicht irgendwie funktionell war. Also irgendwie, ja, hat wohl nur mein normales iPad, das eingebaute Mikro des iPads aufgenommen, während das eingesteckte eigentlich vorgesehene von mir für würdig und fähig befundene, diesen Podcast-Aufzeichnungsdienst zu vollziehen. Dieses Mikrofon war dann also wohl doch fehlerbehaftet und makelhaft. Und ja, das sage ich hier, weil das ist ja wichtig. Wir reden hier über Waren und es kommt uns so vor, als sind wir Menschen hier auch schon Waren, natürlich in der Kapitalwelt, in der Welt jedenfalls, die vom Bourgeois beherrscht wird und seinen Regimen materieller und ideologischer Art und dass jetzt einfach da sind wir Waren, genau, aber dass diese Waren, die will ich jedenfalls also wirklich bekritteln, einfach bedauern, dass die so sind, wie sie sind, oder jedenfalls ja, dieses eine Mikro, aber das iPad immerhin, dem hatte ich noch nichts auszusetzen, also hier ja auch, kann ich mich outen oder wie auch immer man das bewerten mag, dass ich kein Jünger, vielleicht kein Apple-Jünger bin, aber schon zumindest das ein oder andere Gerät dieser Firma mal über die Zeit der letzten Jahre genutzt habe und dabei recht zufrieden war im Durchschnitt. Und jetzt aber genau, daran liegt es also nicht an Apple, auf die lasse ich kein Stäubchen kommen. Aber hey, also das war echt boah, peinlich über diese ganzen 50er-Folgen, solche Mäkel in meinem Produkt. Aber jetzt geht's wieder zur Sache, Leute. Ich habe auch ein Gear für draußen und so und das werde ich dann auch mal wieder einsetzen. Aber für heute bin ich nur hier drin, es ist schon sehr spät und überhaupt. Ich bin ja schon verraucht und ich muss mich einfach züchtigen, mäßigen. Genau das ist der Grundgedanke der heutigen Episode. Wie auch schon der vor 10 Folgen. Aber Mäßigung, warum? Weil ich zu proliferant bin. zu weitläufig vielleicht. Und es ist die Frage mit der Realisation in der Liebe, wie ist das nochmal, egal, jedenfalls, dann darf man vielleicht nicht mehr über die Liebe nachdenken und vor allem nicht mehr theoretisieren und so weiter. Und deshalb, also vielleicht sollte ich da ja einfach diese Phase der Vorbereitung abschließen und jetzt wirklich sagen, jetzt geht's zur Sache, Mann, komm, jetzt musst du das eben tun, was zu tun ist eben. Dieser dreigliedrige Sechs, den ich beschrieb, also zuerst einmal anfangen mit Augenblicken und Gesprächen. Und wie weit kann man diesen Schritt ausbauen? Das ist, man kann das sehr weit ausbauen, sage ich. Man kann überall sehr langsam vorgehen. Also es ist jedenfalls die Zeit der Realisation, sage ich, und es ist nicht klar, was das bedeutet. Aber jedenfalls hatte ich letzten Sommer das Gefühl mit meiner Ex-Freundin aus Peru, dass sie nachdem wir da eine 7-wöchige Pause hatten und wieder zusammenkamen, uns versöhnten und vereinigten. Also da hatte ich das Gefühl, genau, in meinem Podcast stand ich da etwa bei Folge 105 oder 108 und wollte jedenfalls dann demnächst über die Liebe wieder reden, aber fühlte dann, nein, jetzt, wo ich die Liebe praktisch lebe und da alles reinwerfen und reingeben muss an Energie und Widmung meines ganzen Seins, da muss ich dann im Podcast über was anderes sprechen, zum Beispiel über die Politik, wie ich dann damals vor knapp einem Jahr dann die Tiraden und verbalen Hetzjagden gegen Stefan und Wolfgang aus diesem Konkurrenz-Podcast, dem die neue 20er-Podcast, aus diesem Produkt also, ja, dieses Produkt kritisiere ich, ne? Das ist wiederum auch nur eine Ware und ich kritisiere ja nicht die Menschen dahinter, ne? Das ist, glaube ich, ganz verständlich, zumindest für die beiden, soweit, dass sie diese Sache mit dem Citoyen versteht, was Pfaller immer wieder erwähnt. Und jedenfalls, dass man da ein Staatsbürger ist, unter der sich da in der öffentlichen Sphäre gibt und privat sind wir auch alle noch Bourgeois und so. Und ja, ich verwische hier so die Grenzen, die verschwimmen da bei meinem Privatleben und meinem Podcast öffentlichen, aber zumindest diese beiden, naja, will ich jetzt nicht direkt in eine private Beziehung locken, das ist ja sowieso die Frage, dass ich so schüchtern bin, genau, und das gar nicht verdauen kann, zu viele Beziehungen auf einmal, vor allem wenn sich so intensiv anfühlen würde, wie mit Stefan, meinem geistigen Podcast-Vorbild, einfach für so viele Jahre, ja, Wächter über mich da als Podcast-Vater, natürlich zum einen, als ich mit meinem eigenen Podcast anfing, aber auch schon davor im Aufwand-Podcast, einfach nur als Konsument, das ist ja auch schon der erste Teil, der erste Schritt, da teilzunehmen im Produktionsprozess, einfach nur zu konsumieren und zu verkosten. Was ist das da für ein Produkt, das da gefertigt und geliefert werden kann? Genau, und jetzt müssen wir also, ah ja, jetzt steigen wir wieder ein in diese politischen Gefilde, also sage ich, vielleicht kann ich ja ab und zu noch eine Liebesfolge zwischenschalten, aber ich denke, wir müssen jetzt schon hier hart rangehen, hart marxistisch einfach draufkloppen und sagen, hey, ich brauche auch die Struktur. Ich weiß nicht mal mehr, wo ich halt finden kann in dieser Welt. Aber ja, Marx, dass so etwas schon mal da war, ein Kämpfer für die Arbeiter. Ist fast ja wie Jesus, dass er sich für uns alle ins Kreuzfeuer dieser theoretischen Grabenkämpfe gestellt hat damals und politisch ja auch aktiv war, dass er das alles ausgehalten hat für uns Arbeiter heute auch. Und jedenfalls meine ich, wie Jesus also die Sünden der Menschheit auf sich nahm. Aber ja, das driftet hier natürlich schon das zu Unwissenschaftliche dann ab. Und wir müssen hier einfach eigentlich bei Marx nachlesen. Ja, ich lese einfach nochmal diesen Text, weil der mir letztes Mal noch nicht ausreichend behandelt vorkommt. Das war genau in dieser Phase der 110er, 112. In dieser Folge lasse ich es auch vor dieses Werk zur Judenfrage oder die Judenfrage zur Judenfrage von Karl Marx. Er kommentiert da dieses andere Werk von Bruno Bauer. So, zur Judenfrage. Geschrieben August bis Dezember 1843. Fängt einfach da vorne am Anfang an. Bruno Bauer, die Judenfrage. Braunschweig 1843. Die deutschen Juden begehren die Emanzipation. Welche Emanzipation begehren sie? Die staatsbürgerliche, die politische Emanzipation. Bruno Bauer antwortet ihnen: Niemand in Deutschland ist politisch emanzipiert. Wir selbst sind unfrei. Wie sollen wir euch befreien? Ihr Juden seid Egoisten, wenn ihr eine besondere Emanzipation für euch als Juden verlangt. Ihr müsstet als Deutsche an der politischen Emanzipation Deutschlands, als Menschen an der menschlichen Emanzipation arbeiten und die besondere Art eures Drucks und eurer Schmach nicht als Ausnahme von der Regel, sondern vielmehr als Bestätigung der Regel empfinden. Oder verlangen die Juden Gleichstellung mit den christlichen Untertanen? So erkennen sie den christlichen Staat als berechtigt an. So erkennen sie das Regiment der allgemeinen Unterjochung an. Warum missfällt ihnen ihr spezielles Joch, wenn ihnen das allgemeine Joch gefällt? Also warum missfällt ihnen ihr spezielles Joch? Warum soll der Deutsche sich für die Befreiung des Juden interessieren, wenn der Jude sich nicht für die Befreiung des Deutschen interessiert? Der christliche Staat kennt nur Privilegien. Der Jude besitzt in ihm das Privilegium, Jude zu sein. Er hat als Jude Rechte, welche die Christen nicht haben. Warum begehrt er Rechte, welche er nicht hat und welche die Christen genießen? Wenn der Jude vom christlichen Staat emanzipiert sein will, so verlangt er, dass der christliche Staat sein religiöses Vorurteil aufgebe. Gibt er, der Jude, sein religiöses Vorurteil auf? Hat er also das Recht, von einem anderen diese Abdankung der Religion zu verlangen? Der christliche Staat kann seinem Wesen nach den Juden nicht emanzipieren, aber, setzt Bauer hinzu, der Jude kann seinem Wesen nach nicht emanzipiert werden. Solange der Staat christlich und der Jude jüdisch ist, sind beide ebenso wenig fähig, die Emanzipation zu verleihen als zu empfangen. Also Marx skizziert uns hier immer noch sehr ausführlich diese Überlegung von Bauer, die Antwort von Bauer auf das Begehren der Juden, doch endlich mal emanzipiert zu werden innerhalb dieses deutschen Staat. Bauer sagt einfach, ja, irgendwie, das geht einfach gar nicht, leider, ne? Wir Deutschen sind ja auch selbst gar nicht emanzipiert und wie könnte das verlangen als Juden, das gesteht man dem anderen da nicht zu, da denkt man auch im Falle irgendwie dieses Ressentiment gegen den anderen, dass der etwas haben soll, was ich nicht habe, ein obszönes Genießen, wie können die Juden das wagen, hier die Emanzipation für sich zu fordern? Wissen Sie denn nicht, dass nicht mal wir selbst so frei sind, dass selbst wir unterjocht sind von unserem Staat und diesen Staat jetzt halt auch nicht einfach ändern können? Ja, was soll der christliche Staat machen? Und der kann irgendwie nicht sein christliches Vorurteil aufgeben, weil der Jude selber tut es ja auch nicht. Also, Jude, wenn du nicht mehr Jude sein willst, okay, dann wärst du einfach normaler atheistischer Staatsbürger. Aber ja, das wäre ja auch nicht normal dann in einem christlichen Staat. Ne? Oder eben dann konvertieren zum Christentum. Und solange du das aber nicht tun willst und weiterhin Jude bleiben willst, na, dann kannst du auch nicht dem christlichen Staat das vorwerfen, dass er Christ bleiben will. Ja, ist ein bisschen abstrus, ein bisschen zirkelschlüssig, scheint mir hier, aber Marx verfährt hier weiter, also in dieser Skizze der Position von Bauer, Bruno Bauer. Der christliche Staat kann sich nur in der Weise des christlichen Staats zu dem Juden verhalten, das heißt auf privilegierende Weise, indem er die Absonderung des Juden von den übrigen Untertanen gestattet, ihn aber den Druck der anderen abgesonderten Sphären empfinden und umso nachdrücklicher empfinden lässt, als der Jude im religiösen Gegensatz zu der herrschenden Religion steht. Aber auch der Jude kann sich nun jüdisch zum Staat verhalten, das heißt zu dem Staat als einem Fremdling, in dem der wirklichen Nationalität seine chimärische Nationalität, indem er dem wirklichen Gesetz sein illusorisches Gesetz gegenüberstellt, indem er zur Absonderung von der Menschheit sich berechtigt wendet, indem er prinzipiell keinen Anteil an der geschichtlichen Bewegung nimmt, indem er einer Zukunft hat, welche mit der allgemeinen Zukunft des Menschen nichts gemein hat, indem er sich für ein Glied des jüdischen Volkes und das jüdische Volk für das auserwählte Volk hält. Woran ich gerade nur dachte, das ist ein bisschen konfus, aber die Klasse der sozialistischen Avantgarde, die Revolutionäre, also diese Klasse, die hat, die, wenn sich auch so dünkelhaft drüber schwimmt, und so sehr zähle ich mich ja auch, und die plant also die Revolution bolschewistisch, stalinistisch oder wie auch immer, welche Werkzeuge auch immer theoretisch und praktisch einem da helfen mögen, aber man ist einfach genau im Gegensatz zu diesem Staat, zu der BRD und nimmt in dem Sinne nicht teil an der geschichtlichen Entwicklung dieser Zeit. Wenn alles so weiterläuft, dann ist mein Einsatz verloren, wenn nie dieser historische Moment kommt, da wo die Umwälzung möglich ist, die Revolution. Aber darauf hoffe ich eben, das ist die chimärische Nationalität, klar, das wirkliche Vaterland ist also das sozialistische, das vielleicht in der Zukunft entstehen könnte. Und es ist ein illusorisches Gesetz, ja, aber dann werden wir eben durch die sozialistische Staatsmacht auch den Gesetzesinhalt und die Rechtsprechung nach sozialistischen Normen und Kriterien bestimmen können. Und dadurch also, ja, ist es jetzt noch Illusion, aber könnte sich ja dann doch. Also das ist der Punkt natürlich, ist es mit dem Marxismus, mit politischen Bewegungen ein bisschen dann wie mit der Religion, eine Erweckungsbewegung. Und da steckt ja aber Wissenschaft dahinter. Und wir können das nicht so leicht widerlegen, wie jetzt diese Religion. Ja gut, das sind Aberglauben, da können wir auch an Pfarrer denken und das muss man auch nicht so gering schätzen und so weiter, aber trotzdem klar sagen, rational und so weiter kann das kein Maßstab mehr für unser Handeln sein, das kann überhaupt nicht jetzt jedenfalls für unsere auf großem Gesellschaftsniveau ein Maßstab für unsere Entscheidungsfindung und unser Handeln sein. Diese dummen religiösen Creencias, Aberglauben eben, ja, und so ist es also mit der Religion des Marxismus. Die ist auch nicht dieser eine heilsbringende goldene Stern. Aber es hängt eben davon ab, was wir daraus machen. Es könnte schon so kommen, dass zu diesem glänzenden Stern wird der Menschheit. Es war ja schon mal so, dass zumindest reale existierende Staaten daraus entstanden sind aus der Idee. Und das ja auch was gebracht hat, real für die Menschen, die dort lebten. Genau, aber lesen wir hier noch ein Stück weiter. Das auserwählte Volk, das sind wir Sozialisten, Kommunisten. Auf welchem Titel hin begehrt ihr Juden also die Emanzipation eurer Religion wegen? Sie ist die Todfeindin der Staatsreligion. Als Staatsbürger? Es gibt in Deutschland keine Staatsbürger. Als Menschen? Ihr seid keine Menschen, so wenig als die, an welche ihr appelliert. Also okay, das ist immerhin Bruno Bauer nicht so in dem Sinne antisemitisch. Oder wie die Nazis das jetzt die Juden vernichten will und ihnen generell das Menschsein abspricht, sondern was er hier sagt, ist ja nur, ja, dieses Menschsein irgendwie, es gibt es gar nicht in diesem Staat, irgendwie ist er auch nicht richtig zufrieden mit diesem deutschen Staat, aber es ist nicht ganz klar, was ist eigentlich sein politischer Charakter, seine Haltung. Aber ich glaube auch nicht ganz klar durch diesen Text, deshalb muss ich ihn auch weiter verstehen, was ist das überhaupt, Marx macht sehr viel deutlich in dem Text von Bauer, aber was Bauers Position eigentlich ist, gut, dass die widersprüchlich ist, dass er sich verstrickt, das ist dann ja vielleicht der eigentliche Punkt, den Marx aufdröselt und wie das jedenfalls zusammenfällt, die Argumentation von Bauer. Aber Bauer hat die Frage der Judenemanzipation neu gestellt, nachdem er eine Kritik der bisherigen Stellungen und Lösungen der Frage gegeben hat. Wie, fragt er, sind sie beschaffen? Der Jude, der emanzipiert werden, der christliche Staat, der emanzipieren soll. Er antwortet durch eine Kritik der jüdischen Religion. Er analysiert den religiösen Gegensatz zwischen Judentum und Christentum. Er verständigt über das Wesen des christlichen Staates. All dies mit Kühnheit, Schärfe, Geist, Gründlichkeit in einer ebenso präzisen als kernigen und energievollen Schreibweise. Wie also löst Bauer die Judenfrage? Welches das Resultat? Die Formulierung einer Frage ist ihre Lösung. Die Kritik der Judenfrage ist die Antwort auf die Judenfrage. Das Resümee also folgendes. Wir müssen uns selbst emanzipieren, ehe wir andere emanzipieren können. Ja, das finde ich einen klugen Schluss eigentlich. Genau. Das ist also gar nicht so dumm, was Bauer da sagt. Genau, das war ja auch, was ich meinte. Er ist nicht so zufrieden mit dem Staat. Und er weist ja das Begehren der Juden zurück nach Emanzipation, aber begründet das sehr klug und hat ja eigentlich insofern recht, dass die Deutschen nicht emanzipiert sind, in dieser damals ja noch nicht mal wirklich bürgerlichen Gesellschaft, das war ja also noch vor 1848, als es diesen Revolutionsversuch gab, zumindest die Zeit des Vormärz, also wird das genannt in der historischen Geschichtsbildung, und dort war Deutschland ja immer noch durch diese Adelsnetzwerke regiert und da waren die Adelseinflüsse also noch stärker ausgeprägt als dann in anderen Ländern, wie Frankreich, wobei die ja auch dann einen König hatten, der zurückkehrte und dann wieder von Napoleon III. Gestürzt wurde und so weiter und dann aber zu einer Republik. Aber das alles also mit der Republik, vor allem in Deutschland, kam ja später erst in den 70ern. Und auch da ist der Mensch ja noch nicht emanzipiert, wie wir heute auch sehen in unserer bürgerlichen Republik. Und wir müssen uns selbst emanzipieren, ehe wir andere emanzipieren können. Genau. Die starkste Form des Gegensatzes zwischen dem Juden und dem Christen ist der religiöse Gegensatz. Wie löst man einen Gegensatz? Dadurch, dass man ihn unmöglich macht. Wie macht man einen religiösen Gegensatz unmöglich? Dadurch, dass man die Religion aufhebt. Sobald Jude und Christ ihre gegenseitigen Religionen nur mehr als verschiedene Entwicklungsstufen des menschlichen Geistes, als verschiedene von der Geschichte abgelegte Schlangenhäute und den Menschen als die Schlange erkennen, die sich in ihnen gehäutet, stehen sie nicht mehr in einem religiösen, sondern nur noch in einem kritischen, wissenschaftlichen, in einem menschlichen Verhältnis. Die Wissenschaft ist dann ihre Einheit. Gegensätze in der Wissenschaft lösen sich aber durch die Wissenschaft selbst. Dem deutschen Juden namentlich stellt sich der Mangel der politischen Emanzipation überhaupt und die prononcierte Christlichkeit des Staates gegenüber. Genau, ich denke, an der Stelle kann ich fürs erste Mal aufhören. Denn, es ist auch anstrengend zu lesen, stelle ich immer wieder fest, und ich will es heute einfach kurz halten. Wie sagte ich da in dieser Folge 159, mein Bruder, das da unten, der Button scheint, und ich will einfach auch Feierabend machen. Ne? Feierabend, aber für heute sage ich, es könnte ja noch was kommen. Schauen wir erstmal. Schauen wir erstmal auf die Zeit, ja, 25 Minuten, und dann reicht das hier noch, um mich hier vielleicht wieder ein bisschen in Fahrt zu lesen. Es gibt nämlich einen Shownotes-Text, den ich mal abtippte, also eintippte halt 133. Das war eine grandiose Folge, aber auch vor allem die Shownotes, die ich dann noch drunter hängte. Und ich weiß gar nicht warum, aber jedenfalls ich diesen Text in zwei Etappen schrieb. Genau das einmal war ich dann mit einer Freundin, meiner Ex-Freundin, dann im Tübinger Tropeninstitut, weil sie irgendwie eine Impfung brauchte oder so für ihre Reise. Und da musste ich also davor warten und es war kalt und ich war nicht gut gelaunt. Da fing ich an, diesen Text zu schreiben, der so geil war, gegen Stefan und Wolfgang abgeledert hat. Und dieser Text, der heißt Komm raus aus deinem Kasachstan, und den las ich damals schon vor, den will ich jetzt nicht nochmal vorlesen. Sondern genau das war, glaube ich, in dieser Folge. Oder. Ah, genau. Es gab erst den Text, den ich vorlas. Das war wahrscheinlich der Komm raus aus deinem Kasachstan, genau. Und das schrieb ich da. In Tübingen, und da fing ich da zumindest an, und dieser Text, der hat so einen wogenden Fluss, irgendwie ganz am Ende keilig nochmal aus gegen Wolfgang, glaube ich. Aber es bricht auch so irgendwie abrupt ab. Am Ende denkt man, aber ja, irgendwie passt es auch zu diesem Wellengang des Textes. Man steigt irgendwo ein und hört irgendwo auf, aber ja, irgendwie, es ist eine ganz seltene Harmonie, auch dieser Text. Also irgendwie fand ich, hatte der doch was, und er war nicht so wirklich theoretisch, systematisch, sondern er war einfach aus so einem Impuls, so einem diffusen Impuls gegen Stefan und Wolfgang, also geschrieben wahrscheinlich ja so irgendwie. Und so ist es, was ich da fühlte, genau mit meiner Freundin, als wir zusammenkamen, damals letzten August, da ging ich spazieren mit meinem Hund damals und schaute so aufs Handy, wie das aufpoppte, ja irgendwas von den 20ern wieder publiziert, und ich dachte so, ist ja interessant, diesen Podcast gibt's auch noch, und hä, wie war das nochmal, wollte ich da nicht mal wieder reinhören, hab schon ewig nicht mehr, genau, dann höre ich ja wenige Podcasts, seit ich selbst so viel Podcastin und wenige fremde Podcasts, und also da denke ich aber, hä, wäre das nicht eigentlich mal eigentlich genau das Ding, was ich tun sollte oder könnte, oder es ist so lustvoll, ja, man kriegt gleich Lust dabei zu lachen, zu schmunzeln, ach ja, daran zu denken, Stefan und Wolfgang aufs Korn zu nehmen, und ja, und genau deshalb war es da wohl richtig, ja, denke ich, da nicht über die Liebe zu reden, oder jedenfalls, ja, ist es diffizil mit der Theorie und Praxis, das hat auch mit Marxismus zu tun, diffizil, wann ist die richtige Zeit für die Praxis und wann für die Theorie in der Liebe, und ich kann euch echt nicht die Lösung geben, aber ich kann zumindest diesen Text also vorlesen, komm raus, dieser Text, den der ist da schon abgehandelt, also in eben dieser Folge 133. Dann aber griff ich nachher nochmal einen Text, einen Ausschnitt der Shownotes auf, der aber sich weiter unten befindet, der zweite Absatz ab, nämlich Fukuyama und so weiter, weitere weitschweifige Ausschweifungen. Genau, den griff ich dann in irgendeiner späteren Folge, 146 wieder auf, als ich auch über Antin, mein Lehrer von damals, sprach, der über die DDR sagte, naja, also so wie die das Konzept des Sozialismus verhunzt hat, so wird das nie wieder ein Land auf der Welt probieren wollen. Oder, ja, jedenfalls ist da dieser Antikommunismus natürlich stark verbreitet, einfach in einem Mainstream-Mindset eines deutschen Lehrers, obwohl dieser Lehrer jetzt ihren progressiven Eindruck gemacht hat und einfach ja so humanistisch gesinnt war und einfach ja, natürlich sehr belesen, intellektuell war, aber dann so politisch haltungslos, linienlos. Da sieht man, was ist, ich merke es in meinem eigenen Leben, aber braucht die Struktur, deshalb das ist mit Marxismus. Sonst ist man so chaotisch, wie ich auch gern bin, so viel Rauch natürlich, nicht nur das, aber einfach die Laster, die hat man ja auch so gern, die zieht man so gern an sich und lässt sie nicht los. Und ja, also da ist doch irgendwie klar, wenn du keine Linie hast, wenn du keine Partei hast, die dich erzieht und die dir sagt, hier, lies diesen Lenin-Text und notiere das oder das dazu, nächste Parteisitzung, solchen Referat dazu halten. Diese Autorität braucht es einfach. Und genauso wurde dieser Lehrer also nicht gebildet. Natürlich im freien Westen ist man liberal. Ja, die sprunghafte, brillante Geistigkeit kann sich da schon mal entwickeln, wie bei ihm auch, und wie ich ja seinen Unterricht sehr bewundert und geschätzt habe und da einfach gern teilgenommen habe und profitiert habe auch in meinem Denken und das der ganzen Klasse irgendwie was Spezielles gegeben hat, immer diese Jogges, diese Begegnung mit deutschen Lehrern, vor allem mit ihm, er war da eigentlich so das eindrücklichste Beispiel, zumindest einer, der eher noch einen Zugang gefunden hat, am ehesten noch zur Klasse gefunden hat, als andere Deutsche dann eben eher in sich gekehrte Charaktere. oder einfach, wo es kulturell nicht zusammenfindet. Irgendwie ist das im Getriebe. Aber diese Lehre konnte einfach alle für sich einnehmen und war auch manchmal gestresst und so weiter von der verbalen Ausschweifigkeit und Redelust in der Klasse, die sich nicht begrenzen ließ. Obwohl wir dann natürlich eine kleine Klasse waren. Und das ist das Geniale bei so einer Privatschule dann. Wir waren in den letzten 2 Jahren nur 19 Schüler. 19 waren es genau. Weil davor waren noch ein paar mehr, aber 23, 24 waren es noch in der 10. Klasse. Aber dann fuhr dieser Abi-Zug ab. Ne? Das ist der Abi-Zug, der wirklich deutsches Abi macht. Ne? In Argentinien, deutsch anerkannt. Ne? Nichts mit Anerkennungsstelle und Übersetzung, sondern astrein deutsch versiegeltes, besiegeltes Abi. Jedenfalls mit allen nötigen Prüfungen und Zusatz mündlich und Stempeln und so. Also, aber jedenfalls dieser Zug, diese Klassen waren natürlich kleiner oder jedenfalls begrenzt, nur ein paar konnten teilnehmen, ein paar Auserwählte. Und da wurde ausgesiebt, immerhin, obwohl es da ja eher das Konzept der Gesamtschulen gibt und es für die Argentinier auch so unverständlich war, wie könnt ihr das in Deutschland machen, dann nach der 4. Klasse, wenn man da entscheiden, du gehst jetzt in die Hauptreal- oder Gymnasium, das ist doch so absurd. Da gibt es also Gesamtschulen, aber in dieser Schule gab es dann halt die deutschen Klassen, die 2 deutsche Klassen, die eben das deutsche Abi anstreben. Aber ja, dann meine ich, wenn so eine kleine Klasse hat, da ist die Lernatmosphäre auch viel besser und ja, diese Exuberanz war dann aber eben wohl doch so, dass jedenfalls Exuberanz, dass da schon irgendwie so die Lehrer gestresst wurden, auch dieser Deutschlehrer, also sich dann wohl beschwerte über uns und ja, ich das aber gar nicht auch so wirklich verstand, weil für mich war es schon so normal, ich natürlich so introvertiert und zurückgezogen, aber ja, das Bunt treibt mich um. Ja, nehme ich natürlich zur Kenntnis und lerne davon oder lasse das in mich einsickern, bis es dann langsam hier vielleicht wieder hier heute in meiner Sprechlust hinaussickern kann. Aber ja, jetzt bin ich natürlich dahin abgedriftet, in diese persönlichen Erinnerungen. Wir wollten hier wissenschaftlich bleiben. Aber ja, ich glaube, mein Gott, was mache ich da, ne? Jetzt, was mache ich überhaupt, hä? Ich hatte doch noch diese Geschichte, die ich auch fertig lesen wollte. Aber da sind wir dann ja wieder bei der Liebe, mein Gott. Jetzt wird es aber konfus. Nee, aber komm, ich will jetzt echt diesen 133er-Text, weil das hat was damit zu tun, auch mit Marx. Fleisch ist Mensch, das ist nämlich ganz wichtig in diesem Text zur Judenfrage, den wir weiter lesen müssen. Und diese Unterscheidung Citoyen-Bourgeois. Und der Bourgeois ist der Fleisch ist Mensch, der steht für die Genüsse, die uns Proletarien jetzt erstmal zugänglich gemacht werden. Auch die Spaltung ist nicht zwischen Bourgeois und Proletariat, sondern das ist auf der ökonomischen Ebene. Aber hier, so wie ich das verstehe, sind wir auf der staatsbürgerlichen Ebene des subjektiven Seins, des Citoyen-Seins. Und ja, also mehr auch nicht. Bourgeois ist jedenfalls der Fleischmensch und der ist irgendwie besser und wir müssen da auch hinkommen, wir Proletarier, uns das zu krapschen, die fleischlichen Genüsse. Und da sind aber harte Kämpfe dafür nötig. Aber jetzt rein in diesen Text. Vor gar nicht mal so langer Zeit. Also der Titel der Folge ist Blüte der Weiblichkeit. Vor gar nicht mal so langer Zeit existierte hierzulande eine Zivilisation, die weit fortgeschritten war. Die sozialistische DDR hatte noch nicht alle, aber schon einige Iterationsstufen der menschlichen Fortentwicklung durchlaufen. Jener Zyklen mit dem Ziel der sozialen Zivilisierung des hohen barbarischen Fleischesmenschen, der einen Überschuss erzeugen muss, um sich zu erhalten. Der Bourgeois, zu dem wir alle gleichsam abgestempelt werden, qua Teilhabe am Staatsgeschehen der BRD als Bürger. Auf die DDR konnte man stolz sein. Sie war erhaltenswert, auch wenn der Pöbel diese sozialistische Errungenschaft in Form der mächtigsten Institution eines Staates nicht zu würdigen oder zu erkennen vermochte und die Konterrevolution von 89 unterstützte aus Dummheit, Pöbelhaftigkeit und selbstverschuldeter Unmündigkeit, wie es nur natürlich und wesenhaft beim Pöbel, auch Proletariat, ist und ihm daher nicht weiter vorzuwerfen oder anzulasten. Der führungslose Pöbel, der ohne ein Lenin, ohne bolschewistische Partei und Massenagitation einfach nur dem reaktionären BRD-Regime und seinen stupiden Handlangern ausgeliefert bleibt, ist in Wahrheit natürlich grundliebenswert. Nur noch nicht jetzt und heute. Wir müssen den Menschen zivilisieren. Erst dann können wir uns von Angesicht zu Angesicht gegenübertreten, uns frei in die Augen schauen und ohne Scham die nutz- und sinnlose Entfaltung des sozialen Spiels und Hin und Hers der Worte genießen. Erst dann, wenn wir vom ökonomischen Joch des Kapitaldiktats über unsere Personen befreit sind, atmen wir neu auf und wandeln uns erstmals zu Menschen. Mit der DDR hatte man etwas Handfestes, woran man sich entlanghangeln konnte. Ein Konstrukt, das schon mal einen Schritt darstellte auf dem Weg zu diesem unglaublich schönen, aber auch komplizierten Ziel des Kommunismus. Und mir wird bei dieser Vorstellung einfach ganz warm ums Herz. Wie dem auch sei, heute sind wir zurückgeworfen auf die Situation der Bolschewiki vor dem erfolgreichen Putsch gegen das Zarenregime und das neue demokratisch-bürgerliche System. Dieses System, das also existierte von nach der Februarrevolution 1917 bis in den Oktober, bis dann also zu diesem Putsch, zu dieser sozialistischen Machtübernahme. Wir müssen also auch wieder so brutal und rücksichtslos zu Werke gehen wie die Bolschewiki, die damals auch zunehmend im Untergrund agierten. Stalin organisierte hier Überfälle, um die Parteikassen zu füllen, Streiks, um die Macht der Arbeiter gegen die Fabrikbesitzer aufzubieten und Sabotage oder Terrorakte. Der richtige Terror ist derjenige, der uns an die Macht bringt. Das ist eine sozialistische Selbstverständlichkeit und hat nichts mit der Person Stalins zu tun, sondern galt auch schon vor dessen Geburt. So schreibt etwa Marx: Wozu also eure heuchlerischen, nach einem unmöglichen Vorwand haschenden Phrasen? Wir sind rücksichtslos, wir verlangen keine Rücksicht von euch. Wenn die Reihe an uns kommt, wir werden den Terrorismus nicht beschönigen. Aber die royalistischen Terroristen, die Terroristen von Gottes und Rechts Gnaden, in der Praxis sind sie brutal verächtlich gemein, in der Theorie feig versteckt doppelzüngig, in beiden Beziehungen ehrlos. In Paris wird der vernichtende Gegenschlag der Junirevolution geschlagen werden. Mit dem Siege der Roten Republik zu Paris werden die Armeen aus dem Innern der Länder an und über die Grenzen ausgespielt werden und die wirkliche Macht der ringenden Parteien wird sich rein herausstellen. Dann werden wir uns erinnern an den Juni, an den Oktober und auch wir werden rufen: Vae victis, wehe den Besiegten! Die resultatlosen Metzeleien seit den Juni- und Oktobertagen, das langweilige Opferfest seit Februar und März, der Kannibalismus der Kontrarevolution selbst wird die Völker überzeugen, dass es nur ein Mittel gibt, die mörderischen Todeswehen der alten Gesellschaft, die blutigen Geburtswehen der neuen Gesellschaft abzukürzen, zu vereinfachen, zu konzentrieren, nur ein Mittel, den revolutionären Terrorismus. Kurzer Gedanke hierzu, dass ich glaube, dass dieses Zitat also aus diesem letzten Artikel ist von Marx in der Neuen Rheinischen Zeitung, jedenfalls als er dann zensiert wurde und das Land verlassen wurde, das Rheinland. Und deshalb ist er hier auch ein bisschen in Auffallung, so kann man das interpretieren. Er wirft das also hier seinen Feinden, den Fürsten, den Landesfürsten oder jedenfalls die diese politische Verfolgung dann betrieben oder Terrorismus, wie er es nennt. Da beklagt er eben, dass sie sich hinter Phrasen verstecken, hinter Heuchelei und es nicht direkt Terrorismus oder Willkürherrschaft nennen, dass hier also oppositionelle Zeitungsorgane eingestampft werden sollen. Oder ja, interessant, aber war wohl sowieso immer schwierig mit Geldgebern für die Zeitung, weil Marx revolutionär geschrieben hat. Habe ich da gelesen, dass die Hälfte der Teilhaber der Zeitung dann absprang nach einem Artikel und dann kurze Zeit später die andere Hälfte. Aber ah ja, ich weiß auch gar nicht, ob das korrekt ist. Schauen wir doch hier mal kurz rein in diesen Link bitte. Dass er also da sagt, er muss jetzt aus Deutschland ausreisen und deshalb ja, ist er da auch in Aufwallung. Standrechtliche Beseitigung der Neuen Rheinischen Zeitung, genau. Das ist also vom 19. Mai 1849. Und da waren jetzt also gerade diese Klassenkämpfe in Frankreich in vollem Gange. Noch die Machtübernahme Louis Napoleons stand noch aus, also Napoleon das, der Dritte, der dann regiert hat. Und das war also da auch eine bürgerliche Gesellschaft, die sich gebildet hat, ein Parlament, das sich konstituiert hat und da die verschiedenen Fraktionen ringen um Einfluss. Aber da geht Marx eben sehr optimistisch aus sozialistischer Sicht dran und sagt, dass die Sozialisten Erfolg haben können. Was damals auch möglich war, die sozialistische Bewegung war da stark, wie er analysiert in diesem Text, die Klassenkämpfe in Frankreich. Aber es hat dann eben doch nicht geklappt. Klar, Louis Napoleon, unabhängig von ob man seine Rolle historisch auch progressiver bewertet, wie das Peter Hacks etwa tat, aber trotzdem ist es ja keine sozialistische Republik, zumindest noch nicht dieses Ziel einer Arbeiterrepublik wurde da nicht erreicht, aber das ist eben so genial, dass Marx hier also nichts anderes mehr hat, zumindest dass diese Drohung wird er hier los und kann so vielleicht hier seinen Herrschern noch Angst machen, dass er das hier, also was ich gerade vorgelesen habe, die blutigen Geburtswehen der neuen Gesellschaft abkürzen, vereinfachen. Aber jetzt wichtig noch ein zweites Zitat von Marx. Aus der Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Die Waffe der Kritik kann allerdings die Kritik der Waffen nicht ersetzen. Die materielle Gewalt muss gestürzt werden durch materielle Gewalt. Allein auch die Theorie wird zur materiellen Gewalt, sobald sie die Massen ergreift. Die Theorie ist fähig, die Massen zu ergreifen, sobald sie ad hominem am Menschen demonstriert, und sie demonstriert ad hominem, sobald sie radikal wird. Radikal sein ist die Sache an der Wurzel fassen. Die Wurzel für den Menschen ist aber der Mensch selbst, der evidente Beweis für den Radikalismus der deutschen Theorie, also für ihre praktische Energie, ist ihr Ausgang von der entschiedenen positiven Aufhebung der Religion. Die Kritik der Religion endet mit der Lehre, dass der Mensch das höchste Wesen für den Menschen sei, also mit dem kategorischen Imperativ, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes und verächtliches Wesen ist. Verhältnisse, die man nicht besser schildern kann als durch den Ausruf eines Franzosen bei einer projektierten Hundesteuer. Arme Hunde, man will euch wie Menschen behandeln. Selbst historisch hat die theoretische Emanzipation eine spezifisch-praktische Bedeutung für Deutschland. Deutschlands revolutionäre Vergangenheit ist nämlich theoretisch. Es ist die Reformation. Wie damals der Mönch, so ist es jetzt der Philosoph, in dessen Hirn die Revolution beginnt. Ja, Leute. Der Philosoph, ja, der zündet hier das Feuerwerk. Luther hat allerdings die Knechtschaft aus Devotion besiegt, weil er die Knechtschaft aus Überzeugung an ihre Stelle gesetzt hat. Er hat den Glauben an die Autorität gebrochen, weil er die Autorität des Glaubens restauriert hat. Er hat die Pfaffen in Laien verwandelt, weil er die Laien in Pfaffen verwandelt hat. Er hat den Menschen von der äußeren Religiosität befreit, weil er die Religiosität zum inneren Menschen gemacht hat. Er hat den Leib von der Kette emanzipiert, weil er das Herz an die Kette gelegt. Ja, und das ist so schlimm, was er hier eigentlich beschreibt, ja, wie Luther hier also die Menschen noch viel mehr eingekerkert hat, als hat damals von der Befreiung ausgesehen und ist ja auch heute noch eine bestehende Religion jedenfalls, wo man nicht weiß, wie wird der Kampf weitergehen. Diese reaktionären Ideologien, ja, da muss man eben sagen, reaktionär, weil sie nur reagieren auf die neuen gesellschaftlichen Entwicklungen und eben festhalten an ihrem einmal gefassten Glaubensvorsatz. Und ja, ich verstehe es ja auch, man wünscht sich noch auch in der Liebe so immer diese eine Person und so, kann ich da nicht treu sein. Diese eine Glaube, diese eine Treue zum Gedanken oder Projekt, wie ist das nochmal? Aber bleiben wir hier wissenschaftlich, es geht eben nur so, indem man sich fortbewegt und weiter lernt, weiter analysiert hier oder bei Marx nachliest. Also das war irgendwie schlimm mit Luther. Er hat uns verinnerlicht zum innerlichen Menschen gemacht. Aber jetzt sehr wichtig, der abschließende Satz dieses Zitats. Ah ja, da haben wir auch diesen Link, das ist ja nice eigentlich, ja. Ja, das abschließende Zitat hier also, wie die Philosophie im Proletariat ihre materiellen, so findet das Proletariat in der Philosophie seine geistigen Waffen. Und sobald der Blitz des Gedankens gründlich in diesen naiven Volksboden eingeschlagen ist, wird sich die Emanzipation der Deutschen zu Menschen vollziehen. Ja, das ist interessant. Ja, und damit kann ich auch noch sagen, ich glaube, das war ein würdiges Ende, also für heute vielen Dank. Das hat mir jetzt diese Power gegeben, auch mein persönlich bourgeoises Leben jetzt einfach, dass ich diese Trennung einführen kann. Und dann kann man Citroën. Ja, ich warte ab und es ist aber auch nur so möglich, habe ich das Gefühl, nur wenn man verliebt ist oder jedenfalls wirklich in der Liebe real vorgeht, nur dann kann man wirklich Citroën auch sein. Und sonst wäre das zu schmerzhaft, weil dann lebt man nämlich auch dieses bourgeoise Leben. Ich glaube, darüber sagte ich gestern was, muss das nochmal nachhören, aber jedenfalls mit diesen Frauen, da sinke ich einfach ein in die Kissen oder sinken uns in die Arme und unsere Arme und jedenfalls bei diesen Umarmungen, da fühlt man doch jedenfalls in den Erdboden einsinken, dass da etwas Fleischliches ist natürlich und der Fleisch ist zumindest und das bourgeoise Spektrum der Lüste und Genüsse oder jedenfalls der materiellen Einheit mit diesem Volksboden so ungefähr das fühlt man da einfach und deshalb, wenn man das macht, dann kann man glaube auch als Citoyen tätig sein und da in seiner öffentlichen Rolle so wie ich hier über Marx Werke aufklären. Und ja, also ich denke, das ist es so, was ich ausdrücken wollte noch zum Schluss. Und kann hier also sagen, vielen Dank und damit auf Wiederhören.